Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Heute ist Dienstag, der 18. Juni. Herzlich willkommen und guten Morgen. Gleich der Überblick, was wir für Sie, liebe Podcast-Freunde, vorbereitet haben. Vorher noch kurz ein Dankeschön an Hamburg am Morgen-Hörerin Anke. Sie hat bei Spotify folgenden Kommentar zu unserer Episode von Sonntag gepostet. Da hatten wir ein Interview mit unserem Kriegsreporter Jan Jessen. Die Sonntagsgespräche sind immer besonders intensiv und gut. Auch diese Folge wieder sehr interessant und informativ mit für mich ganz neuen Gedankenansätzen. Danke dafür und für die gute Gesprächsführung. Wow, das freut uns riesig. Vielen Dank, Anke. Die Episode hat den Titel »Das afghanische Volk leidet für unsere feministische Außenpolitik«. Falls Sie Lust haben, da nochmal reinzuhören, würden wir uns sehr freuen. Jan Jessen mit ganz vielen Insights aus seinem Berufsleben, mit seiner Einschätzung, wie lange Putin diesen Aufwand an der Front noch durchhält und seine Position zu den geplanten Abschiebungen nach Afghanistan. Jetzt aber wieder ins Hier und Jetzt. Was liegt für unsere Stadt heute an? In den letzten Tagen haben wir zweimal mehr als aufmerksam aufgehorcht. Einmal, als wir von der Messerstecherei in der S5 gehört haben und dann am Sonntag, als ein 39-Jähriger mit einem Schieferhammer auf Polizisten losgegangen ist. Welche Erkenntnisse liegen mittlerweile zu beiden Fällen vor? Polizeireporter André Zantwakili bringt sie auf den neuesten Stand. Ich finde, bei der Gelegenheit könnten wir auch mal nachfragen, wie es den Polizisten in unserer Stadt aktuell geht. Dauerbelastung, Pöbelei und Ähnliches. Wir schalten zum Landesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Thomas Jungfer. Aber abseits dieser schrecklichen Ereignisse müssen wir konstatieren, die EM-Stimmung ist durchaus in der Stadt angekommen. Und vielleicht geht da sogar noch mehr. Der HVV hat sich jedenfalls genau deshalb etwas Besonderes ausgedacht. Also zur Unterstützung der Stimmung und gleichzeitig als Würdigung unserer Stadt. Der HVV macht Musik. In echt hören wir gleich. Außerdem werfen wir noch einen Blick zurück. Heute vor 40 Jahren hat der Böhringer Konzern in Bergedorf sein Werk für Pflanzenschutzmittel geschlossen. Oha, alle, die damals noch nicht geboren waren und diese Geschichte nicht kennen, ich bin mir sicher, beim Stichwort Pflanzenschutzmittel haben wir eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Alle, die sich noch erinnern können, erinnern sich mit Schrecken. Die wichtigsten Details zu den Vorfällen hier in Hamburg von damals bei uns in wenigen Minuten. Wir starten jetzt.
Dieses Thema wird heute wichtig für unsere Stadt.
Was waren das für Bilder? Zum einen vom Fanfest beim ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft und zum anderen die tausenden Fans der Niederlande, die in unsere Stadt geströmt sind. Alles wunderbar, genau so hatten wir uns das Szenario vorgestellt. Aber wir können es ja nicht unter den Tisch fallen lassen. Zwei schreckliche Zwischenfälle trüben das friedliche Bild. Zum einen die Messerstecherei in der S5 vom vergangenen Freitag und zum anderen die Schüsse von vorgestern auf der Reeperbahn in unmittelbarer Nähe der friedlich feiernden Fans vor dem Spiel Polen gegen die Niederlande. Welche Infos liegen inzwischen vor? Zu beiden Fällen. Polizeireporter André Zantwakili bringt uns auf den Stand. André, fangen wir mit der Attacke aus der S-Bahn an.
Also das war ein Streit zwischen mehreren Männern in der S-Bahn. Das ging erst verbal los, dann hat man sich geprügelt und dann auch ein Messer eingesetzt. Und einem wurden dabei Schnittverletzungen am Kopf beigebracht.
Also es klingt jetzt erstmal nicht so dramatisch, aber ich glaube, wenn du in der gleichen S-Bahn gesessen hast, dann sagst du auch, also was ist denn bitte hier los, wenn jemand ein Messer zückt und jemand versucht, in den Kopf zu stechen? Weißt du was über die Hintergründe? Was ist da passiert?
Also die Hintergründe sind bei solchen Sachen natürlich meistens unklar, weil die Leute haben auch meistens gegenüber der Polizei nicht so ein großes Redebedürfnis. Das gilt meistens für Täter und Opfer. Es kann sein, dass sich sowas einfach entzündet hat. Was ich aber weiß, ist, dass alle Beteiligten gar nicht irgendwie aus Hamburg sind, sondern von deutlich weiter weg, teilweise aus München. Handelt sich um Tunesier und Algerier, die ineinander geraten sind. Und bei sowas hat man natürlich immer schnell den Verdacht, dass da mehr hinterstecken könnte.
Also mehr im Sinne von, es ging um Drogen oder Geld?
Was auch immer, aber ich schätze mal solche Sachen, wenn das so ausartet, gut, es kann immer mal sein, dass man sich in die Haare kriegt, eine andere Konfliktlösungsstrategie hat als üblich und dann zum Messer greift, aber meist kommt das nicht wie Kai aus der Kiste, so ein Streit. Und dann muss man sich natürlich fragen, was war eigentlich da der wirkliche Auslöser? Ich glaube, das wird auch ein wichtiger Punkt der Ermittlungen sein.
Was wir auf jeden Fall festhalten sollten, die Täter sind wohl erst geflohen, aber sie sind geschnappt worden. Das ist ja dann unter Umständen die gute Nachricht.
Ja, also die S-Bahn haben ja eine sehr gute Videoüberwachung. Die Bundespolizei, die das ja das Ganze geregelt hat, die haben ja sofort Zugriff auf diese Bilder. Das geht sehr, sehr schnell. Das heißt, die moderne Technik heute ermöglicht das ja auch, das den Beamten direkt aufs Smartphone zu schicken. Und dann hat man sehr schnell Bilder. Und damit kann man natürlich fanden. Und wenn man dann auch die richtige Kameraqualität hat, ist das fast ein Selbstgänger.
Also die Täter sind geschnappt und jetzt geht das seinen normalen juristischen Weg, würde ich mal tippen.
Ja, das wird natürlich als gefährliche Körperverletzung gewertet. So, was da rauskommt, keine Ahnung. Die werden sich wahrscheinlich auch juristisch vertreten lassen. Und da wird man dann gucken, ob überhaupt irgendwann mal da wirklich ein Motiv bei rumkommt oder ob das nebulös bleibt.
Dann lass uns jetzt mal einen Blick auf die Situation von vorgestern werfen. Ein 39-Jähriger greift an der Silbersackstraße Sonntagmittag unvermittelt Menschen an. Er hat einen Brandsatz dabei, offensichtlich. Und das Ende vom Lied, die Polizei schießt ihn nieder.
Also das ist ein ganz anderer Fall. Das scheint wirklich jemand sein. Die Polizei sagt immer 6a-Fälle. Das sind eigentlich psychisch gestörte Leute. Und sowas ist natürlich schwierig, weil das gibt mittlerweile sehr, sehr viele, die unter solchen Ausfallerscheinungen leiden. Und da hat die Polizei auch oft mit zu tun. Die bekommt man auch nicht so leicht von der Straße, weil bevor so jemand wirklich zwangsweise eingewiesen wird, muss schon eine Eigen- oder Fremdgefährdung von einem Amtsarzt festgestellt werden. Das passiert sehr selten. Meistens muss es dafür erstmal ein Ereignis geben, dass das gerechtfertigt. Das heißt, die Hürden sind sehr hoch. Und so Familien, die so jemand bei sich haben, sind natürlich auch wirklich gebeutelt, muss man sagen. Weil man kann die auch nicht zwingen, sich behandeln zu lassen. Und wenn die nicht wollen oder nicht im Krankenhaus bleiben wollen, oder dann ist das eben nicht. Das ist alles auf freiwilliger Basis. Und dann ist man sowas natürlich hilflos ausgeliefert. Und der Einsatz selbst, ich sag mal, dass dem ins Bein geschossen worden ist, da muss man sagen, Hut ab, da haben die in einer unübersichtlichen Situation genau das gemacht, was sie machen sollten. Also kein Körpertreffer oberhalb der Gürtellinie, sage ich mal, was hätte tödlich sein können, sondern gestoppt durch einen Beinschuss. Das kann man schon sagen, das war schon ganz gutes Handeln.
Und daraus höre ich jetzt ein Kompliment für die Polizisten. Also du würdest sagen, die haben sich absolut richtig verhalten und vorbildlich und die Situation auf diese Art und Weise entschärft. Ich meine, es waren ja Tausende von anderen Menschen dort in der Nähe in der Situation.
Ja, also das muss man sich ja auch mal so reinziehen. Solche Sachen sind ja wirklich, das sind ja Sekunden, wo sowas abläuft. Und da sind ja keine, man hat zwar so seine Einsatzkonzepte und hat solche Situationen auch geübt, aber ich glaube, das ist denn, wenn man wirklich so einem gegenüber steht, nochmal eine ganz andere Sache. Das kann man nachher alles betrachten und zerlegen in stundenlangen Analysen, aber das ist halt eben da nicht möglich. So, und da muss man dann schon ja intuitiv das richtig machen. Und das haben die gemacht. Du kannst so einen dann auch nicht anders stoppen, wenn der einen Brandsatz hat, wenn der den zündet und da irgendwie auf Leute wirft und dann hast du da irgendwelche verbrannten Fußballfans. Das wäre ja nicht so dufte und da würde sich die Polizei ganz andere Fragen stellen lassen müssen. Also das heißt, man hat schon im richtigen Moment das gemacht, was angesagt war.
André Zantwakili, vielen Dank. Generell schwierige Zeiten für Polizeibeamte, oder? Und dann auch noch die zusätzliche Belastung durch die Einsätze rund um die Europameisterschaft. Wir hören mal rein, wie es den Polizisten in unserer Stadt geht. Und zwar bei Thomas Jungfer. Er ist der Hamburger Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Herr Jungfer, wie viele Stoßgebete schicken Sie zum Himmel, wenn die EM vorbei ist?
Das werden einige sein, weil die Einsatzbelastung momentan schon sehr hoch ist und wir alle froh sind, wenn wir eine tolle EM hinter uns haben und Deutschland Europameister geworden ist und wir mit unseren Einsatzkräften wieder entspannt in den Feierabend gehen können, ohne zu wissen, dass wir morgen wieder in die Stiefel müssen.
Wie ist denn die Stimmung aktuell bei den Beamten? Was würden Sie sagen, so auf so einer, mit einer Schulnote?
Mit einer Schulnote würde ich sagen eine 3, also absolut befriedigend. Hat einfach was damit zu tun, nicht, dass wir nicht gerne arbeiten, aber die Belastung ist schon enorm hoch. Die war vorher schon vor der EM ziemlich hoch und das ist natürlich jetzt nicht besser geworden. Aber momentan natürlich nicht aus den Stiefeln rauskommen, weil die Einsatzlage es einfach nicht zulässt.
Dann frage ich mal ein bisschen differenzierter nach. Was macht den Polizisten denn hier in der Hansestadt im Moment am meisten zu schaffen? Ist es die teilweise sehr aggressive Stimmung, die ihnen bei Einsätzen entgegenschlägt, oder sind es die vielen Überstunden, die schlicht nicht abgebaut werden können?
Es ist beides so ein bisschen. Die aggressive Stimmung nicht unbedingt, weil man so sieht, was am Sonntag passiert ist mit dem Fanmarsch der Holländer, die mit ihrer Show, das war ja alles gut und friedlich. Dann hat man natürlich einen Zwischenfall gehabt, der natürlich auch hätte im täglichen Dienst passieren können. Und man hat ja in Hamburg auch eigene Spiele und da weiß man immer nicht, wie man da sich polizeilich aufstellen soll. Ist das Problempotenzial vorhanden? Ist kein Problempotenzial vorhanden? Und das macht das Ganze sehr schwierig für uns als Polizei, das von vornherein zu planen.
Was ich zumindest immer wieder wahrnehme, ist so eine, vielleicht ist das mittlerweile auch eine Floskel. Also da hat sich was verändert in unserer Gesellschaft. Wenn Sie das so hören, würden Sie dem A zustimmen? Und dann ist die Frage, was hat sich denn verändert gegenüber der Polizei?
Also wenn Sie mich so fragen, dann muss ich leider dem zustimmen und auch sagen, ja, es hat sich was verändert. Und zwar, man sagt es immer wieder, man liest es immer wieder, die Verrohung der Gesellschaft. Und das ist auch tatsächlich so. Ich bin seit 34 Polizeibeamter. Und ich weiß, dass das früher alles anders war. Da hatte man noch Respekt vor der Polizei. Mittlerweile ist das wirklich so, dass die Gewalt uns gegenüber, verbale Attacken, Beleidigung im Netz ist ja auch ganz groß. Das ist ja ganz einfach, anonym irgendwas zu schreiben. Aber auch die körperliche Gewalt uns gegenüber, wo wir einfach nicht mehr wissen, was passiert, wenn man zu einer Ruhestörung fährt und von vornherein gleich attackiert wird, ohne Vorwarnung. Und wir sind ja nur da, um zu helfen und zu gucken, wie können wir die Situation befriedigen. Aber die Gewalt uns gegenüber und so generell, dass ja mittlerweile auch offensichtlich jeder mit einem Messer rumläuft. Ich habe vorhin schon gesagt zum Kollege, ich hatte früher ein Messer dabei, um mal vielleicht irgendwo was zu schnitzen. Heutzutage werden Messer einfach eingesetzt, um andere Menschen zu verletzen. Und das ist eine ganz gruselige Entwicklung, die wir da durchmachen gerade.
Messerattacken, das ist ja immer so eine schwierige Sache, ganz besonders für Ihre Beamten. Ich habe mein Wissen mir natürlich nur angelesen, weil ich selber noch nie Opfer einer Messerattacke wurde, sage ich auch mal ganz ehrlich. Zum Glück. Aber alles, was ich darüber immer gelesen habe, ist, man kommt eigentlich nicht unverletzt aus so einer Situation heraus. Zumindest ist es das, was ich gelesen habe. Nun stelle ich mir vor, für Ihre Beamten ist das ja erstens brandgefährlich und zweitens weglaufen können Sie ja nun auf keinen Fall.
Das stimmt. Wir werden ja gerufen, damit wir die Situation befriedigen können. Und das wäre schlimm, wenn wir dann auch weglaufen würden. Wir sind natürlich dementsprechend ausgebildet und haben ja auch Mittel, um diesem entgegenzutreten, wenn jemand mit Messer auf uns zukommt. Das Problem ist natürlich immer, das letzte Mittel ist tatsächlich der Einsatz der Schusswaffe, womit man natürlich auch dann Menschen töten kann. Und das ist dann nicht schön. Aber wenn uns mit einem Messer jemand gegenübersteht, da können wir manchmal gar nicht anders, als die Waffe zu ziehen. Wir sind leider noch nicht mit einem Taser ausgestattet. Das wäre so ein bisschen das Schließen der Lücke zwischen Pfefferspray und der Schusswaffe. Aber ein Taser ist in Hamburg noch nicht gewollt, aus politischen Gründen. Und dementsprechend müssen wir natürlich da versuchen, anders Herr der Lage zu werden. Aber wir als Polizeibeamte können uns da, ich sag mal, besser wehren als der Bürger oder war jetzt ja Freitag der Vorfall in der S-Bahn. Und heutzutage ist das so, wenn man nur mal kurz helfen möchte, jemand anders helfen möchte, ist man ja sofort in der Gefahr, dass der andere ein Messer zieht oder einen Abstich.
Ja, und da kommen, gut, dass Sie das ansprechen, da kommen wir ja zu einem Punkt, den wir vielleicht abschließend auch nochmal erörtern sollten, weil wir reden auf der einen Seite immer von Zivilcourage. Aber wenn ich mir eine Situation wie in der S-Bahn vorstelle, dass jemand mit einem Messer hantiert, was kann ich denn in der Situation eigentlich machen? Weil es ist ja saugefährlich. Dort in irgendeiner Form, selbst wenn man nur deeskalieren möchte, haben wir ja auch schon von vielen Fällen gehört, dass es dann gerade auch auf diese Person eine weitere Attacke gab. Was würden Sie denn raten? Angenommen, ich sitze in der S-Bahn und ich beobachte eine ähnliche Situation. Was ist Ihr Tipp?
Also mein Tipp wäre tatsächlich zu helfen in dem Sinne, dass Sie dann beobachten, genau gucken, was haben die Täter für Klamotten an, also eine Personenbeschreibung, die dann von uns ja auch erfragt wird, damit man sie detailliert weitergeben kann, weil gerade in den S-Bahn-Bahnhöfen gibt es Kameraüberwachung. Also einmal zu einem die Personenbeschreibung genau zu merken, wie sieht diese Person aus. Dann natürlich 110 anrufen, nicht unbedingt selber einschreiten, sondern für uns immer wichtig, dass jemand das genau beobachtet und uns auch möglichst schnell Bescheid sagt. Man kann vieles im Nachhinein auch ermitteln und es hat jeder mittlerweile ein Handy dabei und es gibt so viele Videos. Vielleicht unbemerkt schnell ein Foto machen oder Video mitlaufen lassen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das auch verdeckt zu machen, indem man so tut, als ob man sich ein Bild anguckt und in Wirklichkeit kurz die Kamera auf diese Person hält, die da vielleicht jemand anders angreift. Das hilft uns schon ziemlich gut weiter und man begibt sich nicht selber in die Gefahr, dass man einschreiten muss und eventuell sogar selber Opfer wird.
Weil an der Situation oder der Verhaltensweise, so wie Sie es gerade schildern, würde ich jetzt spontan sagen, ist natürlich auch ein Knackpunkt, denn allerdings, dass die Person, die attackiert wird, nicht das Gefühl hat, dass andere Menschen sich für sie engagieren. Weil das ist ja oft ganz wichtig, dass man das Gefühl hat, oh, die ganze der ganze Waggon steht auf und ist auf meiner Seite, ich bin nicht allein.
Ja, das stimmt. Also da sind wir wieder bei dieser Art der Zivilcourage, aber trotzdem muss ich mich als Bürger nicht ja selber in Gefahr begeben. Man kann aber auch laut rufen, laut schreien, versuchen, wenn die S-Bahn noch voller ist, andere Menschen da sitzen, gezielt ansprechen, hallo Sie da mit der blauen Jacke, kommen Sie mal schnell her und helfen Sie mir. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also man muss versuchen, dem Täter Angst einzuflößen, so in Anführungsstrichen Angst einzuflößen, aber zu zeigen, das Opfer ist nicht allein, sondern hier sind ganz viele andere Menschen, die wollen helfen und die sind alle gegen dich, mein Freund, dass man dementsprechend versucht, das deutlich zu machen und so kann man natürlich auch helfen, aber nicht alleine, weil alleine sieht man immer wieder, wo das hinausführt und was letztendlich wie endet.
Ich weiß, nicht alle Menschen stehen hinter der Polizei, beziehungsweise es sehen sehr viele Menschen die Polizei sehr kritisch. Deshalb kann ich an dieser Stelle nur für mich sprechen. Ich danke ausdrücklich allen Polizisten in unserer Stadt für ihren Einsatz im Allgemeinen und, meine Damen und Herren, ganz im Speziellen für ihren Einsatz während der EM. Danke. Und auch danke für die Einordnung und die Tipps zur Zivilcourage an Thomas Jungfer von der Polizeigewerkschaft. Heute vor 40 Jahren. Nee. Jetzt kommt keine langweilige Geschichtsstunde, sondern wir erinnern hier bei Hamburg am Morgen an einen der größten Skandale in der Geschichte unserer Stadt. Die Zutaten sind Dioxin, Böhringer, Blockaden, Pflanzenschutzmittel. Ulf-Peter Busse von der Bergedorfer Zeitung hat dieses Stück Zeitgeschichte nochmal aufbereitet. Ulf, heute vor 40 Jahren, was ist da passiert? Es ist, glaube ich, eine Geschichte, die wir uns heute so nicht mehr vorstellen können.
Heute vor 40 Jahren musste der Pflanzenschutzmittelproduzent Böhringer sein Hamburger Werk schließen. Das lag an der Andreas-Meyer-Straße und ist bis heute eine Quelle für starke Bodenverunreinigungen. Es ging ganz konkret um den Giftstoff Dioxin. Böhringer hat damals schon über 30 Jahre hier sogenannte Pflanzenschutzmittel produziert, nämlich Lindan. Und als Abfallstoff entstand dabei Dioxin, das Seveso-Gift. Seveso ist 1976 ein Riesenskandal gewesen, wo durch eine Explosion ganze Landstriche in der Nähe von Mailand verseucht wurden, wo auch tausende Tiere starben, am Ende Häuser abgerissen werden mussten und den schwangeren Frauen dringend dazu geraten wurde, abzutreiben. 1979 ist dann in Hamburg auch deutlich geworden, dass wir genauso eine Giftschleuder auch hier haben, nämlich das Böhringer Werk. Und dieses Böhringer Werk wurde dann über 5 Jahre immer stärker entsprechend Verdachtsfällen ausgesetzt, hat sich dagegen gewehrt, hat vertuscht etc., bis dann 1984 letztlich buchstäblich die Bombe platzte, nämlich Böhringer ins Visier der ja noch jungen Umweltverbände wie Robin Wood oder Greenpeace und auch letztlich der Grünen Bewegung kam. Und über die Monate von Januar bis dann Juni 1984 letztlich so stark ins Visier gekommen ist, dass es nicht mehr produzieren konnte und das Werk definitiv schließen musste.
Der Clou an der ganzen Geschichte ist ja, dass, korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, dass Böhringer die offiziellen Grenzwerte alle eingehalten hat und trotzdem hat irgendwann hier in Hamburg die Politik gesagt, nee, so geht's nicht weiter.
Böhringer hat sehr wahrscheinlich alle wesentlichen Grenzwerte eingehalten, durfte also das Dioxin, das wie gesagt als Abfallstoff produziert wurde, überall verklappen und zwar bundesweit auf allen möglichen Mülldeponien und möglicherweise auch anderswo. In Hamburg ganz konkret auch in Georgswerda, eine Mülldeponie, die damals 1984 schon seit 5 Jahren geschlossen war, wo sich jetzt aber dann der große Skandal eigentlich auch nochmal auftürmte, unter anderem übrigens mit einer Befragung von Hans-Ulrich Klose, dem damals ehemaligen Hamburger Bürgermeister, der da auch den Moment hatte, das kennen wir ja, sich an nichts mehr erinnern zu können, was Einlieferungsvorgaben für Georgswerda betraf. Trotzdem hat dann diese Entwicklung, die sich in 84 so bahnbrach, dazu geführt, dass man anfing, alle Mülldeponien im Großraum Bergedorf, also im weitesten Umkreis von Böhringer, untersuchen zu lassen. Es waren insgesamt vermutet worden, dass es 200 illegale Mülldeponien gab. Also damals waren Mülldeponien weit verbreitet. Und insbesondere die Mülldeponien im direkten Umfeld, also zum Beispiel in Murfleet, aber auch in Bergedorf im Zentrum, wurden da genau unter die Lupe genommen. Letztlich das fast zum Überlaufen brachte, erstens riesige, also regelmäßige Blockaden der Böhringer Einfahrt durch die Umweltverbände und zweitens der fürchterliche Verdacht des Kinderkrankenhauses Wilhelmstift in Rahlstedt, dass mehrere Missbildungen bei Neugeborenen im Umfeld des Werkes auf Dioxin zurückzuführen sind. Konkret 8 Verdachtsfälle.
Ja. Und irgendwann hat dann die Umweltbehörde eingegriffen.
Die Umweltbehörde hat sich erst sehr zurückgehalten, hat dann aber gemerkt, dass die Stimmung in der Bevölkerung immer stärker zum Umweltschutz hinkippte und hat dann nach diversen Krisensitzungen über mehrere Wochen sich letztlich dazu durchgerungen, die Werte so hoch zu setzen, was das Dioxin in den Abfallstoffen von Böhringer anbetraf, dass Böhringer diese Grenzwerte schlichtweg nicht mehr einhalten konnte. Und dann blieb Böhringer eben Mitte Juni nichts anderes übrig, als das Werk zu schließen und die damals knapp 250 Mitarbeiter auf die Straße zu setzen, bis zum Jahresende.
Und das ist ja im Grunde eine Lehrstunde, wie es funktionieren sollte. Es gibt ein Problem, die Bürger erscheinen sozusagen auf der Bildfläche und machen Druck und dann irgendwann sagt die Politik, es kann so nicht weitergehen, wir greifen hier ein.
Ja, die Bürger haben dann so intensiv Druck gemacht, dass die Politik reagiert hat. Allerdings ist das in den 80er Jahren noch keinesfalls selbstverständlich gewesen. Wir haben da eigentlich eine Phase, wo, finde ich, die Bürger und vor allen Dingen die jungen Bürger nicht mehr geglaubt haben, dass den Fortschritt alle Mittel recht sind, sondern dass man den Fortschrittsglauben differenzierter sehen muss. Dass also es gilt, vor allen Dingen die Umwelt zu schützen. Egal, welches Produkt vielleicht auch Gewinn bringt oder in irgendeiner Form auch positiv angewandt wird. Da muss also auf jeden Fall der Blick geschärft werden. In diesem Fall für die Umwelt. Es gibt ja ein anderes Beispiel aus dem Jahr 84, wo es um Städtebau geht, wo es dann letztlich zu großen Hausbesetzungen kam, unter anderem in der Hafenstraße und auch in Bergedorf bei den Schweckenhäusern, dass die zufällig am gleichen Tag geräumt wurden, wie Böhringer geschlossen wurde.
Heute vor 40 Jahren macht Chemiegigant Böhringer sein Werk in Bergedorf zu. Danke, Ulf-Peter Busse. Falls Sie diese Hamburger Geschichte genauso spannend finden wie wir, dann einfach nochmal reinklicken. Ulf hat das im Rahmen der Serie 150 Jahre Bergedorfer Zeitung aufgeschrieben. Sprich, da gibt es noch mehr von Ulf. Der Link zur Serie ist natürlich in unseren Shownotes. Nochmal zurück zur Fußball-Europameisterschaft, zumindest im weitesten Sinn. Damit alles reibungslos läuft, haben wir ja vorhin gehört, brauchen wir unter anderem die Polizei. Aber auch der HVV spielt eine große Rolle. Ist ja logisch, was die Aufgabe vom HVV ist. Ganz platt, die Fußballfans von A nach Z bringen, also zum Fanfest oder ins Stadion. Das ist angesichts der Massen eh schon ein ordentlicher Job. Aber jetzt wollen die Verantwortlichen noch einen draufsetzen. Christian Backen ist in der Leitung, der Marketing- und Kommunikationschef vom HVV. Christian, ihr wollt zur EM auch noch Musik und Konzerte machen. Wer ist denn bitte schön auf diese Idee gekommen?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Wer genau? Wir sind da drauf gestoßen im Team und zusammen auch mit verschiedenen anderen Kollegen in der Arbeitsgruppe, die sich rund das Marketing zur Euro auseinandersetzt, mit der Erkenntnis, naja, das ist halt die UEFA, da kannst du mit dem Logo nichts machen, wenn du kein Sponsor bist. Wir sind kein Sponsor, was machst du denn dann? Denn irgendwo neben dem, dass wir die Leute zum Fußball bringen, haben wir natürlich auch für die Leute, die mit Hamburg in Hamburg unterwegs sein wollen, auch noch was zu tun, die kein Interesse am Fußball haben. Und wir sind dann darauf gestoßen, dass die Behörde für Kultur ein Kulturprogramm tatsächlich aufgesetzt hat und hatten wir uns dann eben überlegt, Mensch, irgendwie ist doch ganz toll, wenn wir die Leute nicht nur auch zu diesen Kulturprojekten bringen würden, die dort anstehen, sondern selber Teil davon werden. Und dann haben wir mit einem Partner, mit Sofa Concerts gesprochen und die hatten dann eine Idee, was man da machen könnte. Ja, und jetzt haben wir drei Konzerte am Start und ein Musikvideo.
Ja, und das Tolle ist, ich finde ja diese Überlegung und darüber klagen ja viele, die in irgendeiner Art und Weise sagen, wir wollen uns für die Europameisterschaft engagieren. Das ist mit der UEFA ja so furchtbar anstrengend und nervig. Und man muss ja auch gar kein Partner sein von der UEFA im Sinne von, wir wollen was für unsere Stadt tun. Die Idee, die ihr da entwickelt habt, ist ja eine Idee, die funktioniert zur EM, aber hat ja eigentlich gar nichts damit zu tun, sondern es ist ja, wie soll ich das formulieren? Wahrscheinlich weißt du es besser zu formulieren als ich, aber es ist ja eine Würdigung unserer Stadt in Verbindung mit der Europameisterschaft. Und jetzt sollten wir das Geheimnis auch mal lüften, was ihr da tatsächlich macht. Es geht um Musik und selbst der alte Beethoven spielt eine Rolle. Korrekt?
Ja, tatsächlich haben wir uns dafür etwas überlegt, was auf der einen Seite ein klassisches Stück, nämlich die Ode an die Freude, die Europahymne aufnimmt, das sie zitiert, aber eben auch nicht so stumpf daherkommt, wie jetzt singen wir die mal nach. Das ist eine kleine Reminiszenz, die in dem Song vorkommt. Ja. Tatsächlich geht es in dem Song aber um was ganz anderes. Es geht nämlich darum, eine Erinnerung daran aufzusetzen, dass wir Hamburgerinnen und Hamburger gar nicht eine Europameisterschaft brauchen, um Leute willkommen zu heißen oder eine Vielfalt anzubieten, sondern das ist das, was wir immer schon sind als Hamburgerinnen und Hamburger. Wir sind ein Lebensgefühl. Wir bieten eine inhaltliche, aber auch vor allen Dingen eine Erlebnisvielfalt, die Leute dazu einlädt, nach Hamburg zu kommen, egal ob Euro ist oder nicht. Und darüber hinaus ist es auch so, dass ohne so etwas wie Hamburg bietet, kulturell, kulinarisch, durch die Einflüsse aller Leute, die immer wieder zu uns kommen, kaum eine so gute Host City sein könnte, wie wir es jetzt sein werden.
Christian, das ist die Gelegenheit, jetzt der Moment, nachdem du den Song beschrieben hast. Jetzt hören wir auch mal kurz rein.
Egal woher du kommst oder wonach du suchst, diese Stadt kann ein Zuhause für uns alle sein. No matter if you win, no matter if you lose, in Hamburg bist du nie allein.
Christian, wissen Sie, was ich richtig gut finde in dem Zusammenhang? Mal abgesehen davon, dass ich die Idee mit der Integration von Beethoven da drin auch ziemlich clever finde. Ihr habt euch Newcomer gesucht und nicht gesagt, naja, man könnte ja auch überlegen, Jan Delay oder Mark Foster oder wie sie alle heißen. Mal abgesehen davon, ob die teuer sind oder nicht. Das zieht ja immer so einen Namen. Aber ihr habt gesagt, wir nehmen Newcomer hier aus Hamburg. Und das, finde ich, ist ein toller Ansatz.
Ja, danke dafür. Also letztlich war ja auch King Boris gerade mit einer Hymne an Hamburg unterwegs. Aber das sind eben die arrivierten Künstler, die auch das Thema aufnehmen und wo auch sicherlich eine entsprechende Audience da ist. Aber gerade mit den beiden KünstlerInnen, mit Rubine und Jan Salander, die schon eine gewisse Followship schon haben und auch wirklich auch vor uns natürlich schon ganz tolle Musik gemacht haben, ist das, glaube ich, auch ein ganz gutes Signal, dass eben, wie sie auch selber singen, in Hamburg wird jeder was. In Hamburg kann man was draus machen, mit einem tollen Gedanken das Ganze zu versehen. Nicht auf Teufelung raus, jetzt fördern wir auch noch Nachwuchskünstler, aber das sollte ein rundes Paket sein, wo wir auf der einen Seite auf kulturellen Punkten, die wir in der Stadt haben, aufsetzen können und gleichzeitig etwas Neues schaffen. Und es war wundervoll, mit Rubine und Jan zusammenzuarbeiten. Die haben richtig Bock, wie man, glaube ich, auch im Musikvideo dann sehen wird. Man hört es, die Stimmen passen zueinander. Also, ich kann den Song fast gar nicht mehr hören. Ich habe ihn so oft gehört. Ich muss mal wieder was anderes hören. Aber ich hoffe, du liebst ihn auch.
Christian, wir stellen natürlich den Link zum Video bei uns in die Shownotes, das ist ja klar. Aber das Ding kann ich nicht nur im Netz sehen, ich kann es auch live erleben. Und da kommen wir wieder zu dem, ich glaube, da macht das Ganze jetzt diesen Kreis aus, über den wir am Anfang gesprochen haben. Der HVV engagiert sich in dem Sinne nicht nur für die Fußballfans, für die seid ihr natürlich auch da, hatten wir ja gesagt, aber auch für die Menschen, die sich sagen, naja, den Song finde ich ganz gut und ich finde es auch gut, in dem Zusammenhang vielleicht zum Konzert zu gehen. Ihr macht 3 sogenannte Pop-Up-Konzerte.
Korrekt. Das ist jetzt der Werbeteil. Tatsächlich ist es der Veranstaltungsteil. Wir haben das Ganze von vornherein verbunden. Nicht, wir machen einen Song und ein Musikvideo, sondern das sollte auch dann physisch erlebbar sein. Mhm. Es sollte dort stattfinden, wo eben auch die Leute sein werden in der Zeit. Und tatsächlich gibt es 3 Konzerte. Das erste ist am 19.06., also sehr, sehr bald. Und am Karo Beach bei der Rinder Markthalle. Das zweite wird dann in einem unserer, nennen wir es mal, Gebiete sein, nämlich bei der S-Bahn-Station Alte Wöhr. Herzlich dort auch willkommen sein. Ganz anderes Ambiente als in Karo Beach. Und wir hatten es vorhin gesagt, ich habe was zur UEFA Euro gesagt und gesagt, ja, wenn man nicht dabei ist als Sponsor oder was, wir sind aber dabei. Und dafür bin ich der UEFA Euro sehr, sehr dankbar, dass wir nämlich auch auf der Fanzone auf dem Heiligen Geistfeld am 5.7. ab 16 Uhr ein weiteres, das dritte Konzert geben können, auf der großen Bühne, auf der Fanzone, mit Leinwand dahinter und das eben vor dem Deutschlandspiel.
Also eine neue Hymne für die Stadt und dazu passend auch noch Events. Das ist die Idee vom HVV. Danke an Christian Backen. Alle Infos inklusive Video zum Song und zu den Terminen natürlich in unseren Shownotes. Das war's für heute. Fast. Wir haben gleich noch den Nachrichtenüberblick für alle, die sagen, ich will wirklich über alles informiert sein, was heute in unserer Stadt wichtig ist. So soll es sein. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns das wissen lassen. Likes, Bewertungen, egal auf welcher Plattform, immer und gern jederzeit. Und dazu auch der Hinweis, wenn Ihnen etwas nicht gefällt, bitte ebenfalls mitteilen. Das geht dann am besten unter moinhamburg@abendblatt.de. Unter dieser E-Mail landet Ihr Feedback praktisch direkt bei uns im Studio. Bis morgen und bye bye.
Kompakt informiert. Der Nachrichtenüberblick bei Hamburg am Morgen.
Ich bin Cornelius Dreger. Guten Morgen. Während der EM gilt jetzt auch ein Waffenverbot in allen Hamburger S- und U-Bahnhöfen. Außerdem darf man auch auf dem Bahnhof Altona keine gefährlichen Gegenstände wie Messer oder Schreckschusswaffen dabei haben. Die Bundespolizei hat eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen und kündigt scharfe Kontrollen an. Morgen soll er stehen, Hamburgs Haushalt der kommenden beiden Jahre. Der rot-grüne Senat berät seit gestern über das Zahlenwerk. Der neue Haushalt wird angesichts von Kostensteigerungen wohl üppiger ausfallen als der laufende. Rot-grün kann aber entgegen des Bundestrends mit leicht steigenden Steuereinnahmen rechnen. Die Suche nach Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg in Planten und Blumen ist vorerst beendet worden. Von den Flächen, unter denen Munitionsreste vermutet werden, gehe derzeit keine Gefahr aus, heißt es. Ausgrabungen soll es erst nach der Fußball-EM geben, wenn die Einsatzkräfte wieder mehr freie Zeit haben. Die Flächen im Park waren anhand von Luftbildern untersucht worden.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.